Herzlich willkommen, Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Donnerstag, den 27. November 2025. Wir beginnen unsere Sendung mit der Werbeansage des heutigen Sponsors, nämlich der Jungen Freiheit. Dort lesen Sie: Ist konservative Literatur gefährlich? Für Linke offenbar, denn die Bibliothek des Konservatismus, einzigartig in Deutschland, soll aus dem Bibliotheksverbund ausgeschlossen werden. Lesen Sie exklusiv ein Interview mit dem Leiter der Bibliothek Wolfgang Fenske, der ihren Fortbestand bedroht sieht. Eine Konferenz denkt über die Zukunft des ersten christlichen Staates der Weltgeschichte nach. Hoher Idealismus trifft auf Big Business. In seinem Reisebericht nimmt JF-Redakteur Florian Werner Sie mit nach Armenien zum Republic of Armenia Prayer Breakfast. Berlin sei nicht Weimar. Bundeskanzler Friedrich Merz verteidigt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. JF-Redakteur Frank Hauke rechnet schonungslos mit dieser Mediendemokratie ab. Hat Weimar sich mit seinen Eskapaden unhaltbar gemacht? Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. Wenn in Berlin Arbeitgeber mitten in einer Ministerinnenrede lachen und der Kanzler vom Reformturbo spricht, dann weiß man, die nächsten Tage werden unangenehm für die Regierung. Zumal gestern die Kritik in der Generaldebatte im Bundestag weiterging. Über diese und die Rente sprechen wir gleich mit Hauptstadtkorrespondent Frank Wahrlich. Und dann wackelt auch noch ein Stein in der wirtschaftlichen Brandmauer. Familienunternehmer heben ihre Abgrenzung zur AfD auf. Die Verbände sind im hellen Aufruhr. Hört uns denn keiner? Müssen wir wirklich erst mit dem Fall der Brandmauer drohen, dass man uns ernst nimmt? Über die Notlage der Familienbetriebe und des Mittelstandes spreche ich mit Thomas Knott von der Mittelstandsinitiative Brandenburg. Sind wir gerade Zeuge davon, dass sich die Ukraine, Russland und die USA auf einen Friedensprozess einigen können? Wie auch immer die Verhandlungen ausgehen mögen, eines sollte man sich im Interesse aller am besten ersparen, nämlich den EU-Beitritt der Ukraine. Die Libratus-Herausgeberin Gudula Walterskirchen verrät uns auch, warum. Und wenn wir schon bei diesen Verhandlungen sind, wer verhandelt, sitzt auch eng beieinander und versucht, gemeinsame Formulierungen zu finden. Wie das zum neuesten Skandal hochgepusht wird, das hören Sie im Kommentar des Tages von Roger Litsch. Ich bin Gernot Stanowski, Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Während in Berlin die Arbeitgeber lachen, und zwar mitten in der Rede der Arbeitsministerin Baas, versucht Kanzler Merz, die Republik von seinen Rentenplänen zu überzeugen. Von Reformturbo ist die Rede, von Aktivrente, längerer Lebensarbeitszeit und Steuerentlastungen für die Wirtschaft. Und gleichzeitig warnt der Arbeitgeberpräsident davor, dass die junge Generation schon heute mit dreistelligen Milliardenbeträgen die Stabilisierung des Rentenniveaus bezahlt. Die junge Generation ist im Übrigen auch die, die Merz innerparteilich ein wenig Feuer gibt. Das hat für große Diskussionen gesorgt. Und dann kam gestern auch noch die Generaldebatte im Bundestag dazu. Also was passiert hier gerade? Ist das eine Rentenreform oder ein politisches Verschiebespiel? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Frank Wahrlich, Hauptstadtkorrespondent vom Kontrafunk. Hallo Frank.
Hallo Gernot.
Zunächst mal auf dem Arbeitgebertag, da ist Arbeitsministerin Baas für ihre Aussage, die Festschreibung des Rentenniveaus belastet die Beitragszahler nicht, regelrecht ausgelacht worden. Wie bewertest du diese Szene denn politisch?
Ja, ich musste eben auch lachen, weil es sind natürlich Zuschüsse von, manche sagen, 150 Milliarden Euro notwendig für die nächsten Jahre. Und Bärbel Baas sagte, naja, was haben Sie denn? Sie brauchen da nicht zu lachen, das zahlt ja der Steuerzahler. Und da ist sicherlich manchen das Gelächter eigentlich im Mund stecken geblieben, weil das war so unverfroren wie ehrlich. Da wurde trotzdem nochmal gelacht und Bärbel Baas kam völlig aus dem Konzept und sagte, ja, lachen Sie nur, ich finde das nicht lustig. Und Da merkte sie selbst, dass was ganz Besonderes passiert war auf dem Arbeitgebertag. Dazu muss man wissen, das ist eine relativ vornehme Veranstaltung, die Leute sind gut angezogen, sie riechen gut, sie nehmen die Gesprächspartner ernst, hören denen zu, wenn die auf der Bühne, das sind wichtige Politiker, ihre Grundsatzreden halten und grummeln nicht und murmeln nicht und nehmen das so hin. Dass eine wichtige Politikerin, eine SPD-Vorsitzende, Arbeitsministerin, ausgelacht wurde, und das zweimal, das hat's noch nie gegeben. Das heißt, hier verlieren die Arbeitgeber den Respekt vor den Plänen der Regierung und den Respekt vor den Plänen der SPD und natürlich auch die SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin. Die wird lächerlich gemacht, weil ihren Ausführungen nicht geglaubt wird. Denn die Leute in der Wirtschaft, die können eins und eins zusammenzählen, die können rechnen, die wissen, was Belastungen ausmachen bei einem Firmenkonzept. Und da wurde Bärbel Baas ausgelacht, weil die Wirtschaft durch die Rentenpläne weiter belastet wird und diese Regierung, Merz und Baas, eigentlich die Reformen, die so dringend notwendig sind, die von der Wirtschaft angemahnt wurden, und zwar ganz höflich, manchmal auch ein bisschen gröber, dass die schlichtweg nicht erledigt werden. Diese Regierung macht nicht die Arbeit, die von den Arbeitgebern, aber auch von den Bürgern erwartet wird oder auch erwartet werden kann.
Friedrich Merz verteidigt aber seine Rentenpläne, sagt, er will die Aktivrente bis zum Jahresende im Gesetzesblatt haben. Und er sagt auch, das ist der Einstieg für eine längere Lebensarbeitszeit.
Ja, es ist verwirrend. Ja, in der Tat, es ist verwirrend. Man hat ja gesehen, gestern im Bundestag bei der Generaldebatte, da ging es natürlich auch um die Rente. Und Friedrich Merz hat sich nicht an die Bevölkerung gewandt oder an die Welt, sondern an die möglichen Leute in der eigenen Partei, die gegen dieses Rentenprojekt stimmen wollen, was Anfang Dezember eigentlich in den Bundestag kommen sollte. Und Stand jetzt hat die Regierung keine eigene Mehrheit, ihr Rentenkonzept durchzusetzen. Und Friedrich Merz hat auch nicht erkennen lassen, dass er, oder in dem Fall die SPD, Bärbel Baas, über die wir es gerade hatten, überhaupt in der Lage ist, noch einen weiteren Kompromiss zu machen. Und in der Tat ist es ja so, diese Rentengesetze, die sind durchs Kabinett gegangen, die sind durch einen Koalitionsausschuss gegangen, die liegen im Grunde fertig vor. Und jetzt tritt so etwas ein wie im Sommer bei der Wahl zu den Verfassungsrichtern, dass langsam die Partei, die Union aufwacht und sagt, das, was wir da machen mit dieser Rentenreform, wie es heißt, das wird nicht funktionieren. Das ist eine weitere Belastung der jungen Generation, eine Belastung der Wirtschaft und im Grunde werden auch die Rentner genasführt. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Und vielleicht, ich versuch's mal ganz kurz zu machen, es gibt immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler. Die CDU möchte eine Aktivrente, das heißt, man kann ein bisschen was dazu verdienen, wenn man vielleicht mit 63 in Rente geht, aber das gilt nur für Angestellte. Die CSU möchte eine Mütterrente. Warum will sie das? Weil sie nämlich Kommunalwahlen im März hat in Bayern. Und die SPD will eine Haltelinie, dass die Rente relativ weiter hoch bleibt. Und das funktioniert nicht. Das sind Sachen, die so nicht gehen. Und Experten, auch Wirtschaftsexperten, angesehene, nicht so dahergelaufene Experten, die man immer finden kann, wenn man es sucht, sondern das sind Wirtschaftsexperten, Professoren, die sagte, dieses Rentenkonzept kann nicht funktionieren. Wir müssen es stoppen. Sowohl die Mütterrente als auch die Aktivrente als auch die Haltelinie sind nicht bezahlbar. Und wir verteilen, jetzt kommt eine andere Zahl, bis zu 220 Milliarden Euro von den Jungen an die Alten. Und es scheint so zu sein, wenn ich an die Bundestagsdebatte gestern am Mittwoch im Bundestag denke, dass Friedrich Merz und auch sein Fraktionschef Jens Spahn nicht in der Lage waren, die jungen Politiker zu überzeugen. Und da gibt es heute nochmal sicherlich eine Einzelbeatmung von Mitgliedern der Jungen Union, die im Bundestag vertreten sind, stimmt endlich zu. Und es wird einen Koalitionsausschuss am Abend geben. Das heißt, da treffen sich die Spitzen von SPD und CDU/CSU, um sicherlich nochmal über dieses Rentenpaket zu reden, das mittlerweile eine öffentliche Wirksamkeit, eine parlamentarische Wichtigkeit gewonnen hat. dass daran vielleicht die Regierung nicht zugrunde gehen kann, aber das ist ein weiterer Hemmschuh für die Bewegungsfähigkeit und für die Glaubwürdigkeit der Regierung Merz.
In der Debatte taucht ja immer wieder dieses Narrativ auf, also bei den Arbeitgebern neulich, aber jetzt eben gestern auch in der Generaldebatte. Die Welt ist schlecht, die Welt ist schuld, die Weltlage, die zwingt uns zu allen möglichen Dingen, auch Sachen, die wir überhaupt nicht machen wollen und so weiter. Also erleben wir hier gerade so ein bisschen die Brechstange, so quasi das Pendant zum Klimawandel. Das, was CO2-Reduktion für den Klimawandel ist, ist quasi Klimawandel der Rentenpolitik, wenn man so will. Also das Prinzip des Totschlagarguments, wird damit die Verantwortung abgeschoben?
Nein, wir erleben, dass es keine Ausreden mehr gibt, dass es keine vernünftigen Begründungen mehr gibt, dass es keine zahlenmäßigen, belegbaren Hinweise gibt, warum diese Rente so jetzt kommen muss. Als ich im Bundestag war, guckte ich auf die Reihen von manchen Abgeordneten und die guckten ja richtig erstaunt, als Friedrich Merz, aber auch Jens Spahn, der Fraktionschef der Union, sagte, also die Welt ist schlecht und die Russen bedrohen uns, die Chinesen greifen uns wirtschaftspolitisch an, Donald Trump ist nicht berechenbar, es gibt hier einen Konflikt und da einen Konflikt, das ist geopolitisch alles ganz schlecht, deshalb müssen wir das Rentenpaket so verabschieden. Wenn einem alle Begründungen, alle Ausreden ausgehen, dann greift man im Grunde bis in den Himmel und sagt, die Welt erwartet, dass wir in Deutschland die Rente so machen, dass sie schädlich ist für die junge Generation, dass sie den Rentnern nichts nutzt, aber wir haben den Frieden in der Koalition. Das mag ein bisschen weihnachtlich klingen, aber es ist für das Land Deutschland blitzgefährlich, wenn eine Regierung solche Argumente benutzen muss und diese Argumente auch benutzt.
Wir haben es gestern in der Generaldebatte auch erlebt, die AfD unter Alice Weidel hat für einen Deutschlandplan mehr oder weniger die Hand gereicht, so nach dem Motto, beenden Sie diese Misere der jetzigen Regierung und machen Sie mit uns vernunftbezogene und inhaltsbezogene Politik. Und das ist alles komplett abgeschmettert worden von Friedrich Merz auch. Wie waren denn da die Reaktionen im Bundestag, beziehungsweise war das erwartbar? Und war das das Einzige, worin sich die CDU, CSU quasi noch so sicher ist? Oder waren das auch nur noch hohle Phrasen?
Naja, das gehört zu diesem parlamentarischen Spiel dazu, solange man noch in einer Koalition ist, andere Bewerbungen eben abzulehnen. Aber die Begründungen sind natürlich hanebüchen. Die AfD, Alice Weidel, hat eine an Deutschlands Bedürfnissen und Notwendigkeiten ausgerichtete Rede gehalten, den Deutschlandplan vorgelegt, der sich in Teilen sehr vernünftig, koalitionsfähig, kompromissfähig anhört. Und er wurde abgelehnt von Friedrich Merz, weil er sagte, Sie haben nicht über die Ukraine geredet. Sie haben nicht über die Fairness der Welt geredet. Sie haben nicht über geostrategische Positionierung gesprochen. Deshalb lehnen wir das Ganze ab. Das wird so weit noch weitergehen. Aber wir haben, es ist nicht lange hin im politischen Raum, in 3 Monaten Wahlen in Baden-Württemberg, wir haben in Rheinland-Pfalz Wahlen, es stehen Kommunalwahlen in Bayern an und es wird noch weitere Wahlen geben und da sieht es für die Union nicht besonders gut aus. Und man merkt das auch, wenn man sich mit Kommunal- oder Regionalpolitikern unterhält. Und mir hat jemand gesagt, der nicht unwichtig ist, so wie wir uns gerade aufführen, da sind wir gegen Ende der zweiten Halbzeit bei der Ampelkoalition, die gescheitert ist.
Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Also die Arbeitsministerin wird ausgelacht, Merz muss sich mit seinen eigenen Parteikollegen rumschlagen und mit den sogenannten Rentenrebellen. Wird es krachen oder läuft die ganze Geschichte unter extrem starken Schmerzen weiter? Denn was ist denn auch für diese Koalition die Alternative, außer dass sie sich von Tag zu Tag noch weiter und das Land mit reinreitet und auch ein Stück weit unglaubwürdiger und lächerlicher macht eigentlich?
Naja, es geht ja immer weiter. Es wird nächstes Jahr und übernächstes Jahr geben. Diese Rentendebatte, über die wir gerade reden, die kann natürlich auch verschoben werden. Das könnte passieren, wenn der Haushalt am Freitag, der Haushalt für 2026, abgesegnet ist. Dann hat diese Regierung Spielraum. Da hat vielleicht auch ein Friedrich Merz mal wieder ein paar Ellenbogen. Und die SPD merkt, dieses Rentenkonzept kommt nicht durch, dann kann es verschoben werden. Und das macht im Grunde nichts absolut nichts, wenn diese Rentengeschichte im nächsten Jahr behandelt wird und eine richtige Reform zusammengezimmert wird. Denn die Verhältnisse, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die sozialen Verhältnisse, die Verhältnisse beim Bürgergeld und so weiter und so fort, die zwingen zu einem Blick auf die Wirklichkeit. Und wenn man die Wirklichkeit anschaut, dann zwingt das auch zum Handeln. Und da gibt es nicht mehr so viele Optionen. Die können versuchen, bis in März zu kommen und großartige Reden halten über Zuversicht. Aber die Wirklichkeit wird dem nicht zuhören und hat ihren eigenen Spielplan.
Sagt unser Hauptstadtkorrespondent Frank Wahrlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, Gernot, gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Ist das der nächste Stein, der aus der Brandmauer herausfällt? Der Verband der Familienunternehmer hat neulich seine bisherige Brandmauer gegenüber der AfD aufgehoben und damit eine klare Isolierung beendet. Und auch wenn Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes, hinterhergeschoben hat, man will mit der AfD gar nicht zusammenarbeiten, man will sie aber inhaltlich stellen. Die Folge: Großunternehmen wie Rossmann und Thalia haben jetzt ihre Mitgliedschaft gekündigt und damit wird auch deutlich, der Umgang der Wirtschaft mit der AfD steht auf dem Prüfstand und es ist hart umstritten. Wie bewegt man sich da als Familienunternehmen eigentlich? Politisch am besten. Was bewegt Familienunternehmen? Was hat eigentlich die Brandmauer bei Lobbyverbänden zu suchen und was würde ein Verschwinden dieser für die Wirtschaft bedeuten? Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Knott von der Mittelstandsinitiative Brandenburg. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Zunächst mal, in der Debatte um diesen Kurswechsel von Wirtschaftsverbänden liest man, die Brandmauer ist eben nicht mehr so zweckdienlich. Teilen Sie diese Einschätzung, beziehungsweise was hat die denn bisher aus wirtschaftlicher Sicht, aus Unternehmersicht bewirkt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also hier geht es ja vielmehr um politische Dinge, Rahmenbedingungen und weniger um wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und das, was wir eben sehen, und ich meine eben auch darin, jetzt die Reaktion zu erkennen von Frau Ostermann, das ist eigentlich aus meiner Sicht eine Flucht nach vorne, weil die wirtschaftlichen Entwicklungen natürlich äußerst ein Anlass sind, genauer hinzuschauen und zu prüfen, wie wir also wirtschaftliche Entwicklung wieder verbessern können. Und das, was wir eben sehen, ist natürlich auch im internationalen Vergleich sind wir kaum noch wettbewerbsfähig. Und wenn man dort mal schaut bei den G20, dort sind wir abgehängt als deutsche Wirtschaft. Der Außenhandelsüberschuss von 2019 in Höhe von über 2.000 Milliarden ist zusammengeschrumpft auf ganze 16 Milliarden. Ich hatte gestern noch eine Information über Rastatt, die vorher mit 100 Millionen Gewerbesteuereinnahmen ausgekommen sind und jetzt runterfallen auf 1 Million Gewerbesteuereinnahmen. Und das sind natürlich dann ganz deutliche Zeichen, die man zur Kenntnis nehmen muss, weil die haben ja auch alle was mit den Sozialleistungen oder mit den Absicherungen der Sozialleistungen zu tun.
Ich frage mich, wie sieht eigentlich grundsätzlich die Kommunikation zwischen Politik und Unternehmen auf mittelständischer oder familienunternehmerischer Ebene aus? Also ist das überhaupt sinnvoll, da eine Brandmauer hinzuschieben? Muss ich denn nicht als Politiker, egal welcher Couleur, und auch als Unternehmen, egal mit welcher politischen Couleur, mich unterhalten, um meine Interessen zu vertreten, um überhaupt mal zu schauen, beiderseitig, was ist überhaupt zweckdienlich und was ist überhaupt möglich? Also wie kommt die Brandmauer da überhaupt hin, wo sie ist, bei den Lobbyverbänden?
Ja, natürlich will man eben auch gegenüber der Politik, ich sag mal, die Spiele mitspielen, die man dort vorgibt. Aber wir kommen jetzt immer mehr in Grenzbereiche, ne? Also die Realität holt natürlich die Wirtschaft immer mehr ein. Und man sieht ja auch gerade über die Energiepolitik der letzten Jahre, haben wir in der Wettbewerbsfähigkeit wirklich dramatisch eingebüßt. Und das muss man wieder korrigieren. Und ich denke, dass das also jetzt auch ein ganz sicheres Zeichen ist, dass es also auch bei den größeren Mittelstandsbetrieben angekommen ist, eben sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da ist die Brandmauer natürlich kontraproduktiv. Sie führt ja nicht dazu, dass wir mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, ich sage mal, noch wettbewerbsfähig bleiben. Im Gegenteil, wie ich das vorhin schon gerade ausführte. Und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Deswegen kann man geteilter Meinung sein über die Brandmauer. Aber wirtschaftlich gesehen müssten wir jetzt alle zusammenstehen und gucken, wie wir jetzt hier die Karre aus dem Dreck fahren. Und da gibt es also genügend Beispiele. Bei uns in der Region geht BASF weg. Wir haben dramatische Insolvenzentwicklungen zurzeit. Und das sind natürlich ganz deutliche Signale und Zeichen. Und man muss sich diesen Herausforderungen auch stellen. Und da gibt es aus der Politik natürlich wenig Signale. Man ist dann auf sich selbst angewiesen. Wir haben zwar mit den Kammern hier bei uns in unserer Region immer wieder Kommunikation, aber auch die sind viel zu staatskonform unterwegs und viel zu wenig kritisch gegenüber der Regierung. Und diese kritische Entwicklung muss man natürlich auch der Regierung signalisieren, um dann Veränderungen einzufordern. Ich denke, das, was jetzt hier Ostermann veranlasst hat oder initiiert hat, ist ein erster wichtiger Schritt, mal den Fokus wieder auf die Dinge zu richten, die auch für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland ganz wichtig ist.
Und sie wird natürlich auch sofort von vielen Richtungen angegriffen, so nach dem Motto, wie kann man nur, ich habe es vorhin angesprochen, Rossmann und Thalia haben aus Prinzip jetzt, um ein Zeichen zu setzen, ihren Rückzug aus der Lobbygruppe Familienunternehmen angekündigt. Da ist natürlich die Frage, also wie groß ist denn mittlerweile die Angst bei den Unternehmen, dass man quasi mit dem Finger auf sie zeigt, so nach dem Motto, du hast hier mit die Brandmauer niedergerissen. Ist die Angst noch größer? Oder ist mittlerweile die wirtschaftliche Not größer oder hält sich so halbwegs noch die Waage? Was ist da in Bewegung?
Die Signale würde man ja nicht senden, wenn nicht die Not jetzt permanent zunehmen würde. Und ich kann das nur bestätigen. Natürlich gibt es auch wirklich dramatische Entwicklungen. Ich brauche bloß zu Porsche gucken oder zu VW gucken. Die Renditen fallen in den Keller. Das wären natürlich jetzt auch Betriebe, die massenhaft Arbeitsplätze abbauen. Und das kommt natürlich jetzt auch in dem Mittelstandsbereich entsprechend an. Weil so eine Großkonzerne, von denen ich gerade sprach, die haben natürlich auch ganz viele Betriebe um sich herum, Zulieferbetriebe. Und wenn eben diese Produkte, diese Hauptprodukte, die ja letztendlich für unsere Wirtschaft so sehr wichtig sind, wenn die eben im Markt nicht mehr gekauft oder nachgefragt werden, dann hat das auf die Zulieferindustrie dramatische Einwirkungen. Und natürlich muss man dann überlegen, wie kriege ich denn jetzt hier eine Verbesserung hin, mit deutlichen Signalen an die Politik, nämlich Rahmenbereiche zu verändern. Ich sage jetzt mal, andere Linien aufzubauen oder eine wirkliche, deutliche, spürbare Reform auf den Weg zu bringen, da sind wir ja momentan weit weg davon. Also deswegen, ich kann das jetzt wirklich nur als Flucht nach vorne sehen und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum dann auch gerade die Deutsche Bank zum Beispiel dort Konsequenzen zieht aus dieser Reaktion. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil gerade bei der Deutschen Bank sollte es ja auch wirklich um eine gesunde Wirtschaft gehen. Wenn ich als Bank unterwegs bin, dann brauche ich ja diese gesunde Wirtschaft und nicht, wie wir das jetzt erleben, dass alle an uns vorbeiziehen, der G20-Staaten, und wir sind Schlusslicht.
Es ist ja wahrscheinlich vor allem die Symbolik, die große Angst, die die Politik umtreibt, ja, so nach dem Motto, da verlieren immer mehr Leute Berührungsängste. Aber jetzt mal aus Ihrer Sicht, aus unternehmerischer, wirtschaftlicher Sicht, was hätte es denn für Vorteile? Also was bringt denn die AfD-Politik oder das, was die vorhaben oder die Kompetenz, was bringen die denn mit, wo sie sagen, sie können hier jetzt vielleicht freier atmen, mit denen kann man irgendwie mehr sprechen, mehr durchsetzen und so weiter. Also was würde das denn ganz effektiv, ganz real bringen, wenn man die Kontaktverbote oder wenn man die Brandmauer aufweicht?
Wir sind ja als Mittelstandsinitiative auch bei uns in der Kommunalpolitik. Und da gibt es ja solche derartig gravierenden Brandmauern sowieso nicht. Das heißt, dort geht es ja um die Sache, um wirklich wichtige Themen hier für unsere Region. Aber trotzdem ist auch dort spürbar immer noch diese Riesenbrandmauer da. Und ich glaube schon, man sollte dann, wenn wir eben merken, dass es also wirtschaftliche Probleme gibt in dem Umfang, die wir gerade sehen, natürlich auch alle an Bord holen, die kompetent genug sind, diese zukünftigen Entwicklungen mitzugestalten. Deswegen glaube ich persönlich, dass es der richtige Weg ist, diese Brandmauer abzubauen, zu beseitigen und sich auf die Kernprobleme, die wir in der Wirtschaft haben, die wir in Deutschland haben, entsprechend zu konzentrieren. Ich kann das immer wieder nur sagen, nur eine gesunde Wirtschaft wird natürlich auch in der Lage sein, die sozialen Errungenschaften, die wir auch jetzt haben, die wir auch vorweisen können, auch weiter zu erhalten. Und das sehe ich die als die große Herausforderung. Ansonsten werden wir definitiv aufgrund der aktuellen Situation immer mehr von den sozialen Errungenschaften abgeben müssen. Also dann werden Schwimmbäder wieder zugemacht oder andere weiche Strukturthemen werden dann entsprechend reduziert. Und das muss jedem bewusst sein. Also wir müssen jetzt alle Register ziehen, um wieder die Wirtschaft in eine stabile und ertragreiche Entwicklung zu führen.
Also der Verband der Familienunternehmer hat das erkannt, das haben Sie erkannt, das haben wahrscheinlich, wenn Sie sich in Ihrem Umfeld umhören, auch ganz viele Leute erkannt, die ächzen unter den Belastungen und der nicht vorhandenen wirtschaftlichen Prosperität. Aber wenn Sie jetzt mal in die Politik hineinhorchen und auch auf Ihren Instinkt, was glauben Sie denn, was in Zukunft passieren wird? Wird man weiterhin diese Karte spielen, dass man mit dem Finger auf diejenigen zeigt, die einfach nur die schlimme Botschaft überbringen, oder wird man sich wirklich dem Problem widmen?
Also ich brauche ja bloß dort in die Thematik schauen, der Anreizsysteme, wirklich arbeiten zu gehen, etwas zu leisten, etwas zu erwirtschaften. Wenn wir über 5 Millionen Leute in dem Bürgergeld haben, dann ist das natürlich auch eine soziale Absicherung. Ob die noch zeitgemäß ist, da mache ich ein großes Fragezeichen. Oder 12 Milliarden für Krankenversicherung auszugeben für Leute, die auch noch nie eingezahlt haben, das kann nicht die Zukunft sein. Wir müssen uns mit diesem Problem wirklich echt auseinandersetzen. Und genau eben dort hinschauen, was sind die wirklichen Gründe. Das ist auch das, was wir von den Kammern einfordern. Weil man redet ja immer Bürokratieabbau, das ist eben der große Gamechanger und dann wird auch alles besser. Das sehen wir nicht mehr, weil es sind ja jetzt über 57.000 Gesetze und Verordnungen aktiv und aktuell. Wie will man das jetzt auf kürzester Zeit reduzieren? Man muss sich insgesamt mit dem Bild beschäftigen, warum wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und da kommen natürlich die Energiepreisentwicklung dazu, die Abgabeentwicklung dazu, aber auch die Arbeitskosten müssen auf den Prüfstand. Das sind alles Themen, da brauchen wir Ehrlichkeit, da müssen wir uns auch ehrlich machen. Auch die Kammern müssen dort mitmachen. Und dann kann man eben auch wirklich, wenn man das analysiert, von der Politik erwarten, dass man eben doch dort neue Wege geht und natürlich wieder zurückfindet zur sozialen Marktwirtschaft.
Ja, man kann es erwarten und es wäre wünschenswert, aber trauen Sie es der Politik bei der Sturheit, die uns jetzt bisher in diese Situation überhaupt geführt hat, noch zu? Also wenn man von außen drauf schaut, dann hat man doch so ein bisschen den Glauben auch verloren. Also Es ist ja nicht so, dass in der Union zum Beispiel auch gar kein wirtschaftlicher Verstand da ist. Es fehlt anscheinend doch einfach nur der politische Wille, oder?
Ja, da hat ein bedeutsamer Betriebswirtschaftler vor ein paar Tagen gesagt, das ist keine Regierung, sondern eine Blockierung. Also insofern kann man wirklich nur sagen, wir müssen natürlich die Regierung auch wachrütteln. Natürlich auch in der Konstellation zur CDU, zur SPD und so weiter, um welche Kernthemen es geht für die Zukunft, damit wir hier wirklich noch eine Zukunft in Deutschland haben. Das ist nicht angenehm, natürlich auch Fehler einzugestehen und eine Korrektur vorzunehmen. Aber es geht nicht anders. Wir müssen wieder zurück zu den Tugenden, die Deutschland mal stark gemacht haben. Natürlich unter den heutigen Rahmenbedingungen auch, die wir auch mitnehmen wollen, auch mit den sozialen Errungenschaften, die wir mitnehmen wollen. Es muss wieder dahin gehen. Und deswegen sind diese Signale, die jetzt auch aus diesem Mittelstandsbereich kommen, diese Familienbetriebe, die haben ja bewiesen, dass sie wissen, wie man Gewinne erwirtschaftet. Und erst die sind ja Voraussetzung, diese Gewinne auch für diese, ich sage jetzt mal, sozialen Errungenschaften. Ja, nur dann, wenn man Gewinne erwirtschaftet, kann man Steuer zahlen. Und von den Steuern geht eben ein großer Teil eben auch in diese sozialen Bereiche rein. Und deswegen, ich bin ganz froh, dass das jetzt so läuft, dass jemand eben auch mal den Kopf aus der Deckung steckt. Wir machen das hier im Kommunalbereich schon lange. Und wenn man es in den Ebenen jetzt tut, kann das nur gut sein für die Zukunft.
Und vielleicht, wenn man dann mal aus der Deckung steht, merkt man, dass es auch gar nicht so wehtut, sondern sich vielleicht auch ganz gut anfühlt. Das war Thomas Gnott von der Mittelstandsinitiative Brandenburg. Herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Alles Gute.
Herzlichen Dank auch und viele Grüße. We'll be right back.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Wir stehen an einem vielleicht entscheidenden Punkt der europäischen Nachkriegsordnung. Die Verhandlungen über einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland sind aktuell wieder voll im Gange. Und in den Verhandlungen geht es natürlich auch um die Frage, soll die Ukraine in die EU oder nicht? Befürworter sagen, ein Beitritt könnte Stabilität, Sicherheit und einen echten europäischen Wiederaufbau bringen. Skeptiker warnen vor wirtschaftlicher Belastung, vor tief verwurzelter Korruption und einer Überforderung der EU. Über dieses Thema spreche ich jetzt mit der Libratus-Herausgeberin Gudula Walterskirchen. Sie sieht einen Beitritt der Ukraine sehr kritisch. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott.
Wir wollen jetzt auf die Verhandlungen gar nicht genauer eingehen. Das kann sich ja auch jede Minute ändern. Aber trotzdem, inwiefern ändert denn dieser neue Kontext der Verhandlungen Ihre Sicht auf einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine, zumal Sie dieser ganzen Thematik sehr kritisch gegenüberstehen?
Also ich denke mal, man muss natürlich bei Friedensverhandlungen, das zeigt auch die Geschichte in anderen Konflikten, Geduld haben. Also alle, die erwarten, dass das jetzt ein rasche Wurf wird, das wird nicht sein. Der Punkt ist nur, sie müssen einmal begonnen werden. Und es ist halt einmal so, dass jeder Krieg einmal mit einem Frieden oder zumindest einem Waffenstillstand enden muss oder er endet einfach irgendwann einmal. Wenn es noch so weitergeht, hat der Ukraine-Krieg langsam eine längere Dauer als der Erste Weltkrieg. Also das muss man sich einmal vorstellen. Das ist eigentlich eine absolute Katastrophe und ein unhaltbarer Zustand. Das heißt, der Fokus ist jetzt einmal in Richtung nicht noch mehr Waffen, dass sie noch länger kämpfen und noch mehr Leute sterben und junge Männer und Männer ihr Leben verlieren und Frauen und Kinder leiden, sondern es wird einmal in Richtung, es muss ein Ende haben gedacht. Und ich denke mal, das ist der zentrale Fortschritt in dem Ganzen. Wie immer das ausgeht, wie lang es dauert, wer was dann abgeben muss, das sind alles offene Fragen, über die man reden muss. Aber jetzt ist endlich einmal die Diplomatie gefragt. Die hat ja bisher total versagt. Allerdings kippt man jetzt so irgendwie ins andere Extrem und will in einer überhasteten Form sagen, also Frau Ursula von der Leyen, unsere allseits sehr geschätzte Kommissionspräsidentin, wieder mal hat das Heft an sich gerissen und gemeint, also sie möchte, dass die Ukraine bereits vor 2030 der EU beitritt. Ich meine, das ist wieder so ein Beispiel, dass wir in den letzten Jahren, also eigentlich schon seit vielen Jahren, zunehmend gerade im Bereich der EU immer mehr von einer realitätsbezogenen Politik in eine reine illusorische, ideologiegetriebene Politik kippen. Ich erinnere daran, als man damals über den Beitritt der Türkei diskutiert hat. Die warten ja noch immer, beziehungsweise haben sie jetzt natürlich auch längst aufgegeben und sich anderweitig orientiert. Da waren eine Menge Hürden und man hat gesagt, das müsste noch erfüllen. Korruption war übrigens auch ein großes Thema. Also alles mögliche, Rechtsstaatlichkeiten etc. Und es ging irgendwie nur schleppend voran. Und in einem Land, das noch eine Dimension größere Probleme hat, will man jetzt aus Gründen, die wir noch erörtern können, einen überhasteten EU-Beitritt als Karotte vor der Nase, beziehungsweise will einfach Fakten schaffen. Und ich halte das für einfach regelwidrig, absurd und gefährlich.
Dann verraten Sie es mir gleich bitte. Gehen wir mal auf die Gründe ein, warum wir die Europäische Union die Ukraine unbedingt dabei haben.
Also ich denke mal, wenn man die Techniken der Logik anwendet, ist diese Idee nicht erklärbar. Denn erklären Sie mal einem Menschen, dass man ein höchst instabiles Land mit völlig unklaren Grenzen, weil über die wird jetzt erst verhandelt, mit einer Regierung, die, wie soll ich sagen, ein Legitimationsproblem hat, mit einem Land, das sich de facto ja noch in einem Kriegszustand befindet, auch wenn der bis dahin dann beendet sein sollte, wie soll das mehr Stabilität bringen? Das ist ja ein völliger Widerspruch in sich. Das heißt, dieses Argument der Stabilität sehe ich überhaupt nicht. Noch dazu, wo es ja eigentlich immer geheißen hat, das Wichtigste ist der NATO-Beitritt. Das war ja der Zankapfel des Ganzen. Ja, der EU-Beitritt allein wäre es ja nicht gewesen, sondern wobei das auch ein Militärbündnis bedeutet, das muss man heute natürlich auch dazu sagen. Ja. Aber was soll das für eine Stabilität bringen? Also für die Ukraine bringt sicher keine Stabilität und für wird ihnen nichts nützen in den ganzen Schlamassel, in dem die jetzt sind. Und für die EU kann es nicht mehr Stabilität bringen, sondern da gibt es massive Verwerfungen.
Aber warum nützt es der Ukraine nichts? Man bekommt Geld, man bekommt den Zuspruch, man bekommt zumindest die moralische und institutionelle Rückendeckung. Also ich glaube, der einzige Nutznießer eines solchen Angebotes wäre doch die Ukraine und natürlich die moralische Überlegenheit der Europäer. Aber die lassen wir jetzt mal außen vor.
Also der einzige Nutzen wäre natürlich zum Beispiel die Reisefreiheit, aber die haben sie ja jetzt de facto ja auch schon. Aber es würde ihnen jetzt in ihren Verhandlungen oder in ihrem, wie soll ich sagen, in ihrer Neudefinition nach dem Krieg, so er dann endlich zu Ende geht, nicht viel bringen. Was das Geld anlangt, hier sind wir schon bei einem zentralen Punkt. Die Ukraine soll ja Wiederaufbauhilfen bekommen. Die bekommt sie mit oder ohne EU-Beitritt. Aber zum Beispiel, was jetzt den Agrarsektor anbelangt, der ein ganz wesentlicher Sektor ist in der EU, ist es sicherlich im Interesse der Agrarkonzerne, die ja eh schon einen Großteil des Landes, zumindest der attraktiven Flächen, aufgekauft haben. Das sind westliche Agrarkonzerne. Ja, die reiben sich die Hände und das könnte durchaus sein, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, es erscheint doch sehr plausibel, dass die natürlich ein großes Interesse an einem EU-Beitritt haben, weil wenn man weiß, wie die EU-Agrarsubventionen funktionieren, geht über die Fläche. Das Problem wäre nur, die EU-Landwirtschaft, die bisherige, ich nehme als Beispiel jetzt einmal Österreich, der eine sehr kleinteilige Landwirtschaft hat, wo die Förderung auch sehr für die Entwicklung des ländlichen Raums funktionieren soll. Diese EU-Landwirtschaft, die nicht großindustriell organisiert ist im Vergleich zur Ukraine, sind das sehr lächerliche Flächen, die würde dadurch zerstört. Und dadurch ist es auch verständlich, dass gerade die Vertreter der Landwirtschaft massiv und auch mit offenen Briefen massiv gegen diesen EU-Beitritt der Ukraine auftreten.
Und das ist ja das Tafelsilber letztendlich, weil wenn wir mal auf die Wirtschaft schauen in der Ukraine, es ist ein sehr großes Land mit eigentlich viel Potenzial, jetzt auch einem sehr, sehr hohen Blutzoll von Millionen von Menschen, die nicht mehr arbeiten können, weil sie entweder versehrt sind oder tot sind oder in Gefangenschaft. Aber wir haben zum Beispiel, wie Sie angesprochen haben, die Landwirtschaft. Wir haben seltene Erden. Könnte der EU-Markt und vielleicht auch das gemeinsame Wirtschaftsnetz der EU gerade durch diese Einbindung in der Ukraine vielleicht dann doch gestärkt werden und die Ukraine damit vielleicht auch?
Wir müssen aber überlegen, wer ist die Ukraine? Wenn Sie sagen, Agrarsubventionen der EU fließen dann an diese Riesenkonzerne, die noch dazu in westlichem Besitz sind, also in den jetzigen teilweise EU-Ländern, aber auch außerhalb. Ich sage da nur BlackRock. Was bringt das dann den Bürgern in der Ukraine? Die haben da ja gar nichts davon. Also so gesehen ist der Nutzen der Bürger, die ja jetzt, also der einfachen Leute, die jetzt ja diesen, genau diesen Blutzoll zahlen, der ist ja nicht vorhanden. Und vor allem, es ist ja nicht machbar. Die EU ist ja de facto pleite. Die EU-Mitgliedstaaten sind großteils pleite. Wer soll denn das finanzieren? Das heißt, es würde jetzt letztlich ja nichts anderes bedeuten, dass eben genau diese Förderungen, das würde die Fördertöpfe sprengen. Das heißt, die EU wäre dann eine andere. Es kann ja nicht so weiterlaufen. Und ich glaube, das macht man sich zu wenig bewusst. Und das Zweite ist, eines der Hauptargumente, die dagegen sprechen, und das ist interessanterweise auch gekommen vom Rechnungshof der EU, der schon vor dem Ukraine-Krieg, man kann das nachlesen, ich habe das in meinem Artikel, den ich für Libratus jetzt veröffentlicht habe, auch ausgeführt, da kann man auch die Quelle nachschauen, warum die Ukraine nicht der EU beitreten kann. Der EU-Rechnungshof sagt selbst, dass die Ukraine ein massives Problem mit der Korruption hat und benennt selbst dieses Großkorruption. Das bedeutet, das ist in den staatlichen Institutionen bis ganz hinauf fest verwurzelt und fest verankert. Und wenn das der EU-Rechnungshof schon darstellt, dass das ein Riesenproblem ist, dann kann man sich vorstellen, wohin dann ein Großteil der Gelder versickern würde, beziehungsweise jetzt ja auch schon versickert. Weil das kann doch kein Mensch annehmen, dass diese Milliardenzahlungen, dass das dann alles ganz korrekt ausgegeben wird und sich da niemand bereichert. Wir sehen ja die Skandale ständig. Das heißt, Korruption, massive Großkorruption ist ein echter Hinderungsgrund. War auch in Rumänien bei den Beitrittsverhandlungen ein großes Thema. Und wie wir wissen, kämpfen die heute noch damit, allerdings offenbar nicht in diesem Ausmaß, wie es in der Ukraine gibt.
Die Beitrittsbefürworter führen ja auch an, dass man gerade die Ukraine auch braucht, wenn es darum geht, einen Pufferstaat oder ein Verteidigungsbollwerk gegen Russland zu haben. Was würden Sie sagen, ist denn an diesem Argument dran?
Also, es ist ein grundsätzlicher Fehler oder Missverständnis, Es ist sogar ein gefährliches Missverständnis, die EU und der Mitgliedschaft in der EU als Mittel der Geopolitik zu betrachten. Denn was ist die EU? Das ist eine Wirtschaftsgemeinschaft, immer noch, auch wenn sie schon politisch sehr stark als zusammengewachsen ist. Aber der Hauptfokus ist jetzt immer noch die wirtschaftliche Entwicklung. Und da haben wir genug zu tun. Die EU-Mitgliedschaft ist jetzt keine Belohnung oder keine Waffe oder darf keine Waffe sein in geopolitischer Auseinandersetzung. Weil das würde genau eben auch diesen Grundgedanken und den Mechanismus zerstören. Und das ist die Gefahr. Also hier wird Geopolitik gemacht, statt dass man es auf diplomatischer Ebene betrieben hätte von Beginn an, ja, dass es eben gar nicht zu diesem Krieg kommen muss oder kommt, benutzt man jetzt die EU-Mitgliedschaft als Mittel in irgendeiner geopolitischen Auseinandersetzung. Also es ist ja keine Sicherheitsgemeinschaft, sondern es ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt, NATO geht nicht, ja, also machen wir halt EU. Was soll das? Also ich sehe die Gefahr, dass das jetzt auch zunehmend als Synonym gesehen wird. Das sage ich jetzt vor allem aus der Position eines der letzten verbliebenen neutralen Länder in der EU. Wenn man jetzt das zunehmend gleichsetzt und sagt, naja, wir sind ja auch mehr oder weniger jetzt schon ein Verteidigungsbündnis und die NATO ist ja quasi tot, weil der Trump ist so böse und auf den kann man sich nicht mehr verlassen. Also machen wir jetzt die EU flugs zur Verteidigungs- und Militärgemeinschaft. Es ist ja schon ganz bedrohlich, diese 800 Milliarden Rüstungsparole, die da ausgegeben wurde, ohne die Leute zu fragen, ob sie das überhaupt wollen. Ja. Hier geht man wirklich flugs dazu über, aus der EU ein hauptsächliches Militärbündnis zu machen. Und ich sage, das ist das Ende der EU, so wie wir sie eigentlich bisher betrachtet haben. Und das noch dazu ohne Einbindung der Bevölkerung. Das wird einfach gemacht.
Ich habe es am Anfang gesagt, eine ihrer Thesen ist, dass das Gesicht Europas sich bei einem EU-Beitritt der Ukraine verändern würde. Wie genau meinen Sie das?
Naja, man muss sich ja nur die Landkarte anblicken, nicht? Natürlich ist die Ukraine geografisch zweifellos ein europäisches Land. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Es war aber nicht die grundlegende Intention der EU, dass man jetzt alle Länder, die geografisch in Europa liegen, jetzt zwangsläufig aufnehmen muss. Also das passiert ja nicht. Ich meine, es gibt andere Länder, die nicht einmal Interesse haben oder auch nicht Mitglied sind. Ja? Ich rede zum Beispiel von Serbien. Das ist umgeben von lauter EU-Ländern. Das heißt, es würde nicht nur den Gedanken total verändern. Ich habe jetzt schon vorhin ausgeführt, die Fördermittel. Man müsste eigentlich dann alles neu denken und man müsste es vor allem vorher neu denken. Man müsste überlegen, was wären die Konsequenzen? Was wären positive oder was wären auch negative Konsequenzen? Wäre nicht dann die Gefahr einer Überdehnung? Denn ich sage noch einmal, letztlich sind die meisten Länder bisher nicht der EU beigetreten, weil sie die Werte so toll finden oder was auch immer, sondern aus ganz praktischen Überlegungen. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Das heißt, freier Warenverkehr, freier Personenverkehr, Möglichkeit, Förderungen zu bekommen, weil es gibt ja ganz wenige Nettozahler. Die meisten, die beigetreten sind, sind ja Empfängerländer. Das heißt, da gibt es handfeste Interessen. Und diese Motivation stand immer im Vordergrund und steht noch immer. Das heißt, dieses ganze Gerede von Werten, die man auf diese Weise verbreiten will, das ist doch einfach nur lächerlich und das geht's überhaupt nicht. Es geht um Interessen und das ist legitim, aber das soll man auch so benennen.
Jetzt am Schluss sind wir wieder bei der österreichischen Geschichte angelangt, denn 1908 hat Österreich Bosnien annektiert. Und im Endeffekt hat sich das Habsburgerreich dadurch eine Problemzone ans Bein gebunden, die bis zum Schluss, bis zum Ende der Habsburger Monarchie eigentlich nur Probleme bereitet hat. Also ein fragiles Gebilde, wie das große Habsburgerreich, hat ein ebenfalls fragiles Land einverleibt. Das ist natürlich nicht eins zu eins dieselbe Geschichte, aber es ist ja durchaus vergleichbar, oder?
Wir haben prinzipiell bei großen Reichen das Problem der Überdehnung. Ich gehe sogar noch weiter in die Geschichte zurück, erinnern wir uns an das Ende des Weströmischen Reichs. Das war eine Erfolgsstory über Jahrhunderte, ja. Und irgendwann einmal wurde es zu groß, es wurde innerlich zu brüchig, es hat sich zu viel zugemutet, es konnte seine Grenzen nicht mehr sichern. Da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, nämlich die Grenzen so eines Reiches. Und in der Habsburger Monarchie, das war ja auch eigentlich eine wirkliche Erfolgsstory, das war ein florierender Wirtschaftsraum Ende des 19. Jahrhunderts. Den Leuten ging es vergleichsweise gut, es war vergleichsweise sehr gut verwaltet und es hatte noch dazu eine Identifikationsfigur. Es gab interne Auseinandersetzungen, das ist klar, aber es war trotzdem an und für sich nicht absehbar, dass es so rasch implodiert. Und das ist eben das Stichwort. Überdehnte Reiche, wir erinnern uns auch an das Ende des Ostblocks, die implodieren irgendwann einmal, wenn sie innerlich zu schwach sind. Und der Ostblock übrigens ist ja auch nicht gescheitert durch interne Revolutionen, wie man gedacht hat, sondern eigentlich letztlich wegen wirtschaftlicher Erfolglosigkeit.
Sagt die Publizistin Gudula Walterskirchen. Und wer den Artikel zu diesem Thema ganz lesen möchte, geht einfach auf libratus.online. Frau Walterskirchen, danke für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Liebe Hörer, waren Sie eigentlich schon mal bei Friedensverhandlungen dabei? Friedensverhandlungen wie zum Beispiel zu so einem harten und verfahrenen Krieg wie dem Ukraine-Krieg heutzutage? Weite Teile der Mainstream-Presse anscheinend schon, denn die verurteilen gerade die Art und Weise, wie der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Juri Uschakow, der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten, versuchen, gemeinsame Formulierungen zu finden. Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Roger Litsch.
Was denken und reden wohl die Sherpas über die Alpinisten und Hobbybergsteiger, welche sie auf die Gipfel des Himalayas bringen? Wird es um die Erhabenheit der Berge, um Grenzerfahrung und die Überwindung der menschlichen Natur gehen? Sicher nicht. Als Sherpa überbringt man brav die Ware seines Auftraggebers. Die eigene Gipfelerfahrung ist nicht von Belang. Die Presse spricht selten mit den Sherpas. Egal, ob es sich um solche für die Gipfel der Gebirge oder die Gipfel der Politik handelt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg ist es nun gelungen, das Telefonat zwischen zwei Sherpas in die Finger zu bekommen, welches am 14. Oktober zwischen Steve Witkoff, dem Unterhändler von Präsident Trump, und Putins engem Berater Juri Uschakow stattfand. Der Aufschrei in den Medien ist gewaltig und zielt, wie üblich, in erster Linie auf Witkoffs Chef. Doch wenn man zum Donald noch den Wladimir im selben Sack hat, prügelt es sich umso leichter. Schließlich weiß man ja schon immer, dass die beiden unter einer Decke stecken. Im geleakten Telefonat geht es um Friedenspläne. Der Steve und der Juri nennen sich Freund und beim Vornamen, tauschen Höflichkeiten aus und versorgen sich gegenseitig mit Tipps für den Umgang ihrer Chefs miteinander. Am Tag zuvor kehrten, auch dank Trumps Vermittlung, die letzten lebenden israelischen Geiseln heim und Witkoff sagte, es sei sicher eine gute Idee, wenn Putin dies und die erfolgreichen Bemühungen Trumps im Telefonat erwähnen würde, welches er und Uschakow vorbereiteten. Ich denke sogar, dass wir vielleicht einen 20-Punkte-Friedensvorschlag ausarbeiten sollten, so wie wir es in Gaza getan haben, fügte er hinzu. Da war kein Feilschen und Fluchen, sondern ein verbal umarmendes Einverständnis. Beste Freunde im engsten Kreis, um sie herum und nur mit minimaler Aufmerksamkeit bedacht, die anderen, die auch am Konflikt beteiligt sind, zuallererst natürlich die Ukraine. Alles ausgeblendet in diesem Sherpa-Moment, als der Steve und der Juri auf das schwere Gepäck zu ihren Füßen und den Weg vor sich schauten und sich Tipps gaben, wie sie ihre Auftraggeber auf dem Weg nach oben bei Laune halten könnten. Jeder, der glaubt, dass Diplomatie jenseits von Abschluss- und Presseerklärungen anders funktioniert, wer glaubt, man lese sich gegenseitig mit erhobenem Zeigefinger Paragraphen aus dem großen Buch des internationalen Rechts vor und gehe mit moralgeschärften Dolchen aufeinander los, hat seine letzten diplomatischen Erfahrungen im Sandkasten gemacht, wo ein gebrülltes »Der darf das aber nicht« als Argument galt und die herbeigeheulte Mutter als konfliktbeendende Supermacht zur Verfügung stand. Diplomatie war immer genauso. Manchmal mangels Verhandlungsmacht auch garniert mit sehr undiplomatisch erscheinenden Abkürzungen in Form von zeitgeistig getarnten Bestechungen. Wie sonst sollten Radwege nach Peru und die querfeministischen Tanzkurse nach Marokko kommen? Diplomaten gehen sich nicht gegenseitig an die Kehle und überschütten sich auch nicht mit moralischen Vorwürfen. Dafür sind Militär und Politik zuständig. Doch das Kommentariat will Blut sehen und urteilt brüllend vor Wut, dass Witkow von Sinnen sei, dass man so doch nicht verhandeln könne, dass persönliche Interessen im Spiel, Moral und Anstand verletzt wurden und Verrat sowieso begangen sei. Jedoch wurde nichts verkauft, niemand geopfert und niemand bezahlt. Stattdessen konnten wir einen seltenen Blick hinter die Kulissen werfen und sehen, wie die diplomatische Wurst wirklich gemacht wird, die später in der medialen Wursttheke zur Begutachtung ausliegt. Die Inhaltsstoffe? Geld, Zeit und Interessen. Moral ist nicht enthalten, nicht mal als Konservierungsstoff. Witkow und Uschakow erscheinen im Gespräch auf Augenhöhe, was für Diktate sicherlich hinderlich, für erfolgreiche Abkommen auf Gegenseitigkeit aber generell eine gute Ausgangsposition ist, ganz gleich, wie sehr man dabei auch innerlich mit den Zähnen knirschen mag. Das pfauengleiche Moralgetöse europäischer Politiker hat uns im Ukraine-Krieg nicht weitergebracht als die pompöse indisch-pakistanische Zeremonie am Grenzübergang Atariwaga. Aufgeblasene Theatersoldaten, die mit rollenden Augen, gezwirbelten Bärten und zu Schalmeienklang aufeinander zustolzieren. Im Duett eine Attraktion fürs Publikum, allein vollzogen und mit einem grinsenden Putin auf der anderen Seite, jedoch eine tägliche Portion Fremdscham. Diplomaten ärgern sich nie, sie machen sich Notizen, sagte Napoleons Außenminister Talleyrand. Und es ist gerade der Mangel an Ärger im Telefonat, der den wütenden Kommentatoren am Umgang der Verhandlungsführer Trumps und Putins missfällt. Man hielte sich lieber an Lenins Definition, dass die Diplomatie während des Krieges nichts zu tun habe. Die Kunst besteht wohl darin, zu erkennen, wann der Krieg vorbei ist.
Das war der Kommentar des Tages von Roger Litsch. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Donnerstag, den 27. November 2025. Ich habe einen Programmtipp für Sie heute noch. Die Schweizer Stunde lege ich Ihnen ans Herz. Darin hören Sie nämlich, der Nationalrat hat eine parlamentarische Initiative von SVP-Nationalrat Benjamin Fischer angenommen. Diese Initiative will, dass die Polizei in Medienmitteilungen in allen Kantonen die Nationalität der Täter benennen muss. Was dabei herauskommt und was dahinter steckt, hören Sie heute in der Schweizer Stunde um 10.05 Uhr, 16.05 Uhr und 22.05 Uhr. Ich bin Gernot Danowski. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Danke für Ihr Interesse. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.